Wir haben diese Woche ja einen furchtbaren, feigenpolitischen Mord erlebt in den USA. Die Medien waren voll davon, hat mich erschüttert, ja, wenn Menschen es nicht mehr aushalten, politischen Diskurs mit Worten auszutragen, auch eine andere Meinung zu ertragen, das ist, was Toleranz bedeutet eigentlich. Und wenn Leute zu Waffen greifen. Und jetzt wurde der scheinbar linksradikale Attentäter gefasst. Was denkt ihr, sollte der gerichtet werden? Sollte der verurteilt werden und bestraft werden? Was denkt ihr, wie ist es mit diesen islamistischen Attentätern, die in irgendwelche Menschengruppen reinfahren und da Menschen umbringen und verletzen? Sollten die bestraft werden dafür? Ja? Wie ist es mit Schulattentätern zum Beispiel? Ja? Wie ist es mit Vergewaltigern und Kindesmisshandlern und Dieben und Betrügern? Sollten die gerichtet werden? Was denkt ihr? Ja, natürlich. Ja, das verlangt unser Gerechtigkeitssinn. Vielleicht machen wir es persönlich, wenn du der Richter wärst, würdest du diese Menschen verurteilen. Ja, das wäre gerecht, ne? Machen wir es mal ein bisschen komplizierter. Was wäre, wenn dieser Verbrecher jemand ist, für den du ganz tief empfindest, den du liebst, sagen wir dein eigenes Kind oder dein Vater, deine Mutter, ein guter Freund? Würdest du ihn als Richter trotzdem verurteilen und bestrafen? Ja? Na, unser Rechtssystem stellt sicher, dass es nicht passiert, dass du dich dann aus Befangenheit sozusagen zurückziehen kannst als Richter und ein anderer in dieser Situation das Gericht übernimmt. Aber Gott ist der Richter dieses Universums. Und er kann sich nicht entschuldigen, er kann sich nicht zurückziehen. Aber was denkt ihr, wollen wir, dass die Adolf Hitlers und die Stalins und die Pol Pots, diese Vergewaltiger, diese Kinderschänder wie immer dieser Welt davonkommen? Wollen wir das? Nicht wirklich, ne? Oder findet ihr es fair, wenn der Massenmörder Hitler, der sich dann selbst das Leben genommen hat, wenn er nicht gerichtet würde? Oder Schulattentäter machen das ja meistens auch so. Na, du bringst einen Haufen Leute um, gibst dir selber die Kugel und das war's dann? Wäre das fair? Wäre das richtig? Nee, es geht uns gegen den Gerechtigkeitssinn, oder? Nun, Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Darf er Verbrecher richten? Ja, natürlich. Wer sonst, wenn nicht er? Also ich könnte keinen Gott anbeten und lieben, der gleichgültig ist. Und es wird ein ewiges Gericht geben. Also kein Verbrecher, niemand, der Böses getan hat, wird davon kommen, egal ob er hier in dieser Welt erwischt wird oder nicht. In der Ewigkeit wird alles fair und richtig sein. Und ich denke, das hört sich richtig an, das entspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden auch und es gibt uns Trost, wenn uns Unrecht angetan wurde. Aber es gibt zwei Probleme dabei. Das erste ist, du hast anderen Menschen Unrecht angetan und ich habe anderen Menschen Unrecht angetan. Also wir alle haben kein total reines, total liebevolles, total selbstloses Leben gelebt. Wir alle verdienen Gericht und unser Gewissen bezeugt uns das. Und Gott wird auch uns richten. Jeder wird einmal vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen für sein Leben. Und deswegen brauchen wir alle Jesus, der unsere Schuld auf sich genommen hat am Kreuz, der unsere Schuld gesühnt hat, bezahlt hat, aus dieser Welt geschafft hat. Wir brauchen alle Vergebung von Gott, wir brauchen alle Versöhnung mit Gott und das hat Jesus uns gebracht. Und er bietet es uns als Geschenk an. Hast du es schon angenommen? Bist du schon versöhnt mit Gott? Bist du schon unter Gnade oder bist du noch immer unterm Gericht? Zweites Problem ist Gottes Problem. Also er ist dieser Richter, der den Gesetzesbrecher unendlich liebt, der jeden Menschen unendlich liebt. Und er kann seine Verantwortung als Richter nicht auf irgendwem anderen übertragen. Und deswegen ist er selbst in Jesus Mensch geworden und hat dieses sündenlose Leben gelebt, das wir nicht leben können, und hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen und hat unsere Schuld gesühnt. Und das hat ihm alles gekostet. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für dich ganz persönlich getan. Johannes Evangelium Kapitel 3, eine ganz bekannte Stelle. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Wir werden heute über Gericht sprechen. Und wir werden das anhand eines historischen Beispiels tun, wo Gott sein eigenes Volk, das gegen ihn rebelliert hat, das ihm untreu war, das den Messias abgelehnt hat, das die Propheten ermordet hat, er wird Gericht bringen. Aber ich habe deswegen so eine lange Einleitung gemacht, damit uns das bewusst ist, auch wir kommen ins Gericht. Jeder einzelne von uns wird eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Na, dass wir nicht irgendwie so die Einstellung haben, ah ja, wir lesen das und sagen, ah ja, die haben es verdient. Ja, wir können oft so selbstgerecht sein. Nee, es hat auch was mit uns zu tun. Und wir können lernen aus diesem biblischen Vorbild, wie wir leben können im Angesicht des kommenden Gerichts. Und wir sehen auch Gottes Herz hier. Wir befinden uns mitten in der Karwoche eigentlich, hier im Markus 13. Also Jesus ist am Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen mit seinen Jüngern aus Galiläa. Die haben ihn gefeiert als Messias, die haben ihm zugejubelt, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Aber viele, die in Jerusalem waren und vor allem die religiöse Leiterschaft, die haben ihm nicht zugejubelt, die wollten Jesus am liebsten tot sehen und sie werden bald rufen, kreuzige ihn. Es ist gut im Hinterkopf zu behalten, dass da zwei Gruppen sind, das sind nicht unbedingt dieselben Menschen, die da schnell ihre Meinung geändert haben von einem Tag auf den nächsten. Und Jesus hatte den religiösen Leitern schon mehrmals Gericht angekündigt. Kapitel 12 haben wir gesehen, das Gleichnis von den Weingärtnern, wo er ihnen gesagt hat, ihr habt die von Gott gesandten Propheten ermordet. Und ihr habt erkannt, wer ich bin. Und ihr werdet mich umbringen. Und dafür wird Gott euch richten. In Lukas 11, Vers 49, darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, sagt Jesus. Und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Und dieses Geschlecht sind immer die Menschen seiner Zeit. Und im Alten Testament sehen wir schon Gottes Herz, wenn er Gericht ankündigt. Was ist Gottes Absicht dabei? In Hesekiel Kapitel 18 zum Beispiel. Ups, habe ich das nicht hier? Okay, dann lese ich euch es einfach vor. Hesekiel 18, das sagt Gott durch den Propheten: Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod der Gottlosen, spricht der Herr, Herr? Nicht vielmehr daran, dass er von seinem Weg umkehrt und lebt? Also Gott kündigt Gericht an, aber sein Herz ist nicht zu richten, sondern sein Herz ist, dass die Menschen umkehren. Und wir sehen das auch illustriert im Buch Jona, oder? Dieses Herz Gottes. Wenn die Menschen umkehren, dann ist Gott barmherzig und gnädig und vergibt. Und das hat dem Jona nicht geschmeckt. Ihr könnt die Geschichte ja mal lesen, die Woche. Und das Gleiche sehen wir bei Jesus. In Lukas 19 berichtet, oder Lukas 19 berichtet uns, dass Jesus bei seinem Einzug nach Jerusalem, als seine Nachfolger ihm zujubeln, dass Jesus plötzlich innehält und erschüttert weint. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das Kommen des Messias. Ja, Gott ist ein Richter, aber Gott ist ein weinender Richter. Er richtet Nationen, er richtet uns. Aber er weint darüber, wenn er uns richten muss, wenn wir ihm keine andere Wahl lassen, wenn wir uns nicht umkehren. Er ist viel lieber unser Retter. Und wir können das nachempfinden als Eltern, oder? Ja, wir müssen unseren Kindern Grenzen setzen, wir müssen sie züchtigen, wir müssen sie bestrafen, manchmal ihnen Konsequenzen setzen. Aber das macht uns keine Freude, oder? Also zumindest, wenn du normal tickst. Ja. Macht uns keine Freude. Wir tun sie viel lieber beschenken und belohnen, oder? Das ist so viel schöner, das ist so viel besser. Und so ist auch Gottes Herz. Und in unserem Kapitel bereitet Jesus seine Nachfolger auf das Gericht vor, das er über die bringen wird, die ihn abgelehnt haben. Und die Jünger werden mitleiden mit den Entscheidungen ihrer Gesellschaft, mit den Entscheidungen ihrer Leiter. Konkret war das der jüdische Aufstand gegen die Besatzungsmacht der Römer, so wie wir auch manchmal mitleiden an den Entscheidungen von anderen. Und Jesus bereitet hier seine Jünger vor auf das Zusammenbrechen ihrer jüdischen religiösen Ordnung und auf wirklich harte Zeiten der Christenverfolgung auch. Also genau das Gegenteil von ihren messianischen Erwartungen, die sie gehabt haben. So dieses Denken, ja, wenn der Messias kommt, dann wird alles gut und dann werden wir die sein, die alle anderen beherrschen und wir werden die Kings sein. Und wie gesagt, wir wollen das ganze Kapitel lesen, werden nicht auf jedes Detail eingehen, aber ich glaube, dass es hilft, den Überblick zu bewahren. Lesen wir in Markus 13, Abvers 1. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für ein Gebäude. Der Tempel des Herodes war ein imposantes Bauwerk, aber Jesus hat es eine Räuberhöhle genannt, vor nicht allzu langer Zeit. Innerlich war das System vollkommen verkommen und korrupt, aber äußerlich war die Religion stabil und es war ansehnlich. Oh, was für Steine und was für ein Gebäude. Und Jesus sagt ihnen: Ja, aber es wird nicht so bleiben. die Zeiten werden sich ändern. Er hatte, wie gesagt, den jüdischen Leitern, die ihn abgelehnt haben, schon dieses Gericht angekündigt. Und er wird jetzt den äußeren Zustand dem inneren Zustand angleichen. Na, Gott ist nicht beeindruckt von unseren äußeren religiösen Fassaden. Gott geht's um unser Herz, dass wir ihn lieben. Na, von dieser Witwe, erinnert ihr euch die, an die? Die alles Gott geben wollte, da hat Jesus gesagt, da schaut her. Ist ein Vorbild. Vers 2, und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und er kündigt hier die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem 70 nach Christus durch die Römer an. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet, also der General Titus, wollte eigentlich den Tempel erhalten, aber irgendein Soldat hat ihn trotzdem angezündet und dann ist dieses ganze Gold, mit dem die Zinnen und so weiter verkleidet waren, ist in diese Ritzen reingeronnen zwischen die Steine und die Römer haben wörtlich jeden Stein abgerissen, um an dieses Gold zu kommen. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, genauso wie Jesus es angekündigt hat. Und das war eine Zeitenwende für die jüdischen Jünger. Das war das Ende des jüdischen Zeitalters sozusagen, das Zusammenbrechen des alten Bundes, wo Vergebung und Gemeinschaft mit Gott durch Tieropfer gesucht wurde. Die waren nur ein Bild auf Jesus hin, das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe, der ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Also dieses ganze Tempel- und Opfersystem, das war nach Jesu Tod und Auferstehung für uns nicht mehr nötig. Und ohne Tempel war es auch nicht mehr möglich. Also das Ende der Welt, könnten wir sagen, wie die Jünger es gekannt haben. Und das ist der Ausgangspunkt jetzt für die sogenannte Ölbergrede von Jesus. Es ist eigentlich ein Gespräch zwischen Jesus und vier von seinen Jüngern. Sie sind zwei Brüderbahn, sie sitzen vielleicht hier dem Tempel gegenüber auf dem Ölberg, schauen rüber auf den Tempelberg, auf dem Tempel. Lesen wir weiter im Vers 3. Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sag uns, wann wird das geschehen? Nein, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus, wann wird das geschehen? Und gibt es irgendwelche Anzeichen? Ich meine, es wäre nett, dann könnten wir uns darauf vorbereiten. Klammerbemerkung. Manche Ausleger und Calvary Chapel, die meisten, würde ich sagen, sehen das in der Zukunft. Die meisten Ereignisse, die jetzt hier beschrieben werden, vor der Wiederkunft von Jesus. Ich persönlich habe über die Zeit meine Meinung geändert. Ich persönlich verstehe es aus dem Kontext so, dass Jesus über ein konkretes historisches Ereignis hier spricht, nämlich die Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus. Also alle stimmen darüber ein, eigentlich, dass es mit der Zerstörung Jerusalems beginnt, hier diese Prophetie Jesu, und dass es irgendwann mit seiner Wiederkunft endet. Die Debatte ist so ein bisschen, okay, wo fängt es an und wo hört es auf? Also sind keine wesentlichen Dinge unseres Glaubens, sind Details. Aber für die Jünger war es auf jeden Fall Zukunft. Ich persönlich glaube, dass es aus unserer Sicht aus schon geschehen ist. Erstens wegen dem Kontext. Die Frage der Jünger ist, sie fragen über diesen Tempel und nicht über irgendeinen zukünftigen Tempel. Und zweitens wegen den Worten, die Jesus gebraucht hier. Er sitzt mit den Jüngern am Ölberg und er spricht mit ihnen. Er sagt, ihr und euch, zum Beispiel Vers 11, sie werden euch hinführen, um euch zu überliefern. Und das ist passiert, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das ist so passiert. Im Vers 30 sagt Jesus, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und wann immer in den Evangelien Jesus von diesem Geschlecht spricht oder von dieser Generation spricht, spricht er von seinen Zeitgenossen. Also in Matthäus 11 zum Beispiel hat Jesus gesagt, mit wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Die Kinder sind Kindern gleich, denen man es nicht recht machen kann. Oder Markus 8, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen Jonas, also sein Tod, seine Auferstehung. Er meint die Leute, mit denen er gerade spricht. Also die natürlichste Auslegung, wenn man Jesus beim Wort nimmt, ist, dass er genau das sagt, wonach es sich eigentlich auch für uns anhört, wenn wir es einfach lesen und nicht versuchen, diesen Abschnitt in irgendein theologisches System reinzupressen. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht tun wollen in der Calvary Chapel. Also nur so als Klammerbemerkung, exegetische Bemerkung, denke ich es ehrlich, wenn man einfach sagt, wo man persönlich steht, dann wisst ihr auch Bescheid und könnt es einordnen. Das kann ja jeder für sich studieren und aus Gottes Wort zu seiner persönlichen Überzeugung kommen. Die Jünger haben gefragt, wann wird dies geschehen? Und woran werden wir erkennen, dass es vor der Tür steht? Na, wir wollen alle gern die Zukunft wissen. Und es ist interessant, dass Jesus erstmal eine ganz andere Priorität hat. Jesus spricht zuerst über die Einstellung, die seine Jünger haben müssen, wenn schwere Zeiten kommen. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr relevant für uns heute. Davon können wir lernen. Lesen wir im Vers 5 weiter. Jesus aber begann, zu ihnen zu sprechen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und sie werden viele verführen. Also das Erste, was Jesus sagt, ist, seid wachsam, dass euch niemand verführe. In der Zeit des jüdischen Krieges, 66 bis 63 nach Christus, also die Rebellion der Juden gegen die römische Besatzungsmacht, da war eine irre Messias-Erwartung da von den Menschen, die Jesus als ihren Messias abgelehnt haben, die den wahren Messias abgelehnt haben. Die Römer haben Jerusalem belagert und die Zeloten, diese jüdischen Fanatiker, haben sich zuletzt im Tempel verschanzt. Und die hatten bis zuletzt, als die Römer schon in die Stadt eingedrungen waren, hatten die bis zuletzt noch die Erwartung, dass der Messias kommen würde und sie retten wird. Und es sind in der Zeit einige Möchtegern-Messias aufgetreten und haben Menschen verführt, ihnen zu folgen. Und wir leben in einer ganz anderen Zeit, aber es gibt auch heute noch falsche Propheten, die versuchen, die Gläubigen auf irgendwelche geistlichen neuen Spezialprogramme zu bringen. Irgendwas Neues. Es gibt auch wieder jede Menge Endzeitspekulationen, besonders nach Corona wieder. Ich glaube, Satan versucht eigentlich ständig, uns auf irgendwelche Nebenschauplätze abzulenken, uns vom Wesentlichen abzulenken. Und was ist das Wesentliche? Darüber haben wir gesprochen vor nicht allzu langer Zeit. Das Wesentliche ist, das Wesentliche zum Wesentlichen zu machen, gell? Und was ist das Wesentliche? Jesus und unsere Mission, die er uns gegeben hat, Gott zu lieben, die Menschen zu lieben, Licht zu sein, Zeugnis zu sein, guter Einfluss zu sein, das Evangelium weiterzugeben, unsere Mitmenschen mitzunehmen in den Himmel, in die Ewigkeit mit Jesus. Das sollte unsere Priorität sein. Und es ist wichtig, dass wir fokussiert bleiben. Das ist, was wirklich zählt. Wir wollen eine Jesus-zentrierte Gemeinde sein und wir wollen Jesus-zentrierte Menschen sein. Und dann zweitens, als nächstes gibt Jesus ihnen eine Liste von Ereignissen, die keine zuverlässigen Zeichen sind. Vers 7. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Kriegsgerüchte. Es gab verschiedene Aufstände in Caesarea, in Alexandria, in anderen Städten. Es gab Bürgerkrieg in Rom. 3,5 Jahre des jüdischen Krieges mit den Römern, bevor der Tempel und Jerusalem zerstört wurden, 70 nach Christus. Nun, auch heute ist es wieder ein Thema, oder? Kriegsgerüchte, Ukraine-Krieg, Atomkrieg, Dritte Weltkrieg, Erdbeben, Hungersnöte, sehen wir in der Apostelgeschichte 11. Lukas spricht von Seuchen. Und Jesus sagt, lasst euch davon nicht beunruhigen, das ist noch nicht das Ende. Die Anwendung, glaube ich, die wir uns für heute hier mitnehmen können, ist, wenn es in der Welt drunter und drüber geht, Kriegsgerüchte, Erdbeben, Epidemie und so weiter, dann lasst euch nicht beunruhigen davon. Lasst euch nicht vom Wesentlichen abbringen. Schiebt keine Panik. Jesus hat gesagt, ja, in der Welt werdet ihr Trübsal haben, aber ich habe sie überwunden. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Jesus sitzt auf dem Thron. Jesus hat die Kontrolle. Und ich glaube, was die Welt braucht, was Licht ist für die Menschen in turbulenten Zeiten, ist eine Gruppe von unaufgeregten Jesus-Nachfolgern, die Frieden haben in ihm trotz allem. Das ist unser Zeugnis. Wenn alle Menschen Panik schieben, wir ruhen in ihm. Und dann sagt Jesus im Vers 9, ihr aber seht auf euch selbst. Seht auf euch selbst, passt auf euch auf, dass ihr im Glauben lebt, dass ihr an Jesus dran seid, dass ihr Vorbilder seid, dass ihr charakterstark seid. Nein, in schwierigen Zeiten, das Allerwichtigste ist deine Beziehung mit Jesus. Das muss intakt sein. Und es werden unheimlich harte Zeiten über die Jünger hereinbrechen. Ich meine, Krieg allein ist furchtbar genug für die ganze Bevölkerung. Aber darüber hinaus haben wir Christenverfolgung. Und wenn du da ein geteiltes, wankelmütiges Herz hast, dann wird es wirklich, wirklich schwer. Ihr aber seht auf euch selbst. Euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Auch hier wieder ein Hinweis auf die Zeit, dass es die Zeit der frühen Gemeinde ist. Na, die erste Christenverfolgung kam durch die jüdischen Leiter, durch dieselben Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Zweite Christenverfolgung dann durch die Römer, wegen dem Bekenntnis der Christen, Jesus ist Herr. Da haben sie ihren Kaiserkult bedroht gefühlt. Und ihr werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen, sehen wir in der Apostelgeschichte, Apostel Paulus auch, ihnen zu einem Zeugnis. Also das ist der Fokus, dass wir ein Zeugnis sind in diesen schwierigen Zeiten, in Anfechtung und in Leid. Dass wir ein missionarisches Herz haben für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist eine gute Frage. Da haben wir ein missionarisches Herz für die Menschen, die uns Böses wollen. Ist herausfordernd. Na, Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Das kommt uns nicht natürlich. Ich fand die Aufrichtigkeit und die Klarheit von Charlie Kirk bewundernswert. Dass er mutig gesagt hat, was er denkt. Selbst wenn alle im Saal eine andere Meinung gehabt haben und ihn angefeindet haben. Ich glaube, seine Wortwahl war nicht immer glücklich, aber er hat immer versucht, seinen Gegnern auch das Evangelium zu bringen. Ja, selbst in hitzigen Debatten hat er immer davon geredet, was Jesus für uns getan hat. Und wie immer man über seine politische Einstellung denkt, da war er mir wirklich ein Vorbild. Und mögen wir genauso mutig sein. Na, auch wir leben in Zeiten von großen kulturellen Umbrüchen. Und wir schwimmen als bibeltreue Nachfolger von Jesus immer mehr gegen den Strom dieser Welt, gegen diesen Wogen-Zeitgeist-Strom. Und das heißt, wir werden immer mehr Anfeindungen erleben, rechnen damit. Na, manche Menschen, in den Medien vor allem auch, reagieren aggressiv, wenn du zur Wahrheit stehst. Wenn du heute sagst, es gibt einen Weg zu Gott und der ist Jesus und es gibt keinen anderen, da regen sich die Leute auf. Oder wenn du sagst, wir sind alle Sünder und wir brauchen alle Erlösung. Oder wenn du heute sagst, Gottes Wort ist der Maßstab, die Ehe in Gottes Sinn ist zwischen einem Mann und einer Frau und es gibt zwei Geschlechter und nicht zig andere. Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen und ich persönlich sehe auch keinen Grund, durch Gendern die deutsche Sprache zu verhunzen. Oder wenn wir sagen, hey, ungeborene Menschen umzubringen, das ist keine gute Idee, das hat nichts mit Menschenrechten zu tun, im Gegenteil, du nimmst den Schwächsten in unserer Gesellschaft, das grundlegendste Menschenrecht, das Recht auf Leben. Wenn du diese Dinge vertrittst, dann wirst du angefeindet werden. Dann wirst du gecancelt werden, diskriminiert werden, vielleicht den Job nicht bekommen. Haben manche schon erlebt, die sich um EU-Jobs beworben haben. Verspottet werden. Vielleicht werden Leute sogar sagen, du bist gefährlich und hey, diese bibeltreuen Christen, das sind so die christliche Taliban oder so. Das wird ja in den Medien manchmal so hingestellt. Was für ein Quatsch. Vielleicht sogar als Nazi beschimpft werden, obwohl das ja überhaupt nichts damit zu tun hat. Im schlimmsten Fall wirst du attackiert und ermordet wie Charlie Kirk letzte Woche. Ist uns das bewusst, dass wir in einer krassen Zeit leben? Leider wird unsere Gesellschaft auch immer mehr polarisiert. Nicht nur die amerikanische, ich sehe es auch bei uns. Also zumindest die Meinungsmacher in den Medien, und die sind ja in der Regel viel, viel liberaler als die Bevölkerung eigentlich. Eigentlich haben wir eine konservative Mehrheit in Deutschland. Die veröffentlichte Meinung ist ja ganz was anderes als wirklich die öffentliche Meinung. Und die wird immer intoleranter und immer extremer und die Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Also rechnet damit und bleibt trotzdem mutig und steht zur Wahrheit, steht zu Jesus, sei dem Herrn treu. Jesus hat es auch uns vorhergesagt. Im 2. Timotheusbrief haben wir diese wunderbare Verheißung, dass jeder, der gottesfürchtig leben will, in Christus Jesus verfolgt werden wird. Das galt damals, das gilt auch heute. Der Grad der Verfolgung ist unterschiedlich. Also im Vergleich zu Syrien oder Somalia oder Nordkorea geht es uns sehr, sehr gut. Wir werden vielleicht mal ausgelacht oder angemotzt oder gecancelt oder so irgendwas. Aber Jesus hat schon immer angeeckt, obwohl er eigentlich radikale Liebe gepredigt hat. Aber an Jesus spalten sich die Geister. Lass uns damit rechnen. Vers 10, und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden, sagt Jesus. Und das war die Leidenschaft der Apostel. Das war die Leidenschaft von Paulus. Und das soll auch unsere Leidenschaft sein. Das ist auch unser Auftrag als Gemeinde Jesu, das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, weiterzusagen. Dass wir Menschen für Jesus erreichen, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir Nachfolger zurüsten, dass wir Licht sind, dass wir wachsen. Vers 11, und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Ihr seid nicht allein, ihr habt einen Beistand, also habt Gottvertrauen, lebt im Gottvertrauen. Vers 12, und es wird der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Das kennen wir auch heute, oder? In muslimischen Ländern ist es oft so. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Also eine furchtbare Zeit. Und für viele Geschwister in muslimischen Ländern, in sozialistischen Ländern ist es heute auch Realität. Und wir haben keine Garantie, dass es nicht auch bei uns wiederkommt. Und Jesus sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, bis ans Lebensende, der wird gerettet werden. Nachfolge ist keine Wohlfühlveranstaltung. Wir folgen ihm nicht, weil es so leicht ist oder weil er unser Leben so schön macht. Nee, wir folgen ihm, weil er Gott ist. Wir folgen ihm, weil er uns gerettet hat. Und Jesus festhalten bis ans Ende, Treue bis in den Tod, wenn es sein muss, in guten und in schlechten Zeiten, bis wir die Ziellinie überqueren. Das ist das christliche Leben. Das christliche Leben ist ein Lauf. Paulus hat uns dieses Bild gegeben, ein Dauerlauf. In der Zeit der Christenverfolgung ist ein Bruder zum christlichen Leiter Tertullian gekommen, der hat zu Anfang des 2. Jahrhunderts gelebt und hat gesagt, ich habe große Probleme in meiner Arbeit, weil ich Christ bin. Da sind Konflikte und ich bin besorgt darüber, dass mein Geschäft darunter leidet, weil ich Christ bin und ich muss doch schließlich leben. Und Tertullian hat ihn angesehen und hat gesagt, musst du leben? Das war die Einstellung der frühen Christen. Jesus ist es wert, für ihn zu leben und wenn es sein muss, auch für ihn zu sterben. Weil er hat sein Leben für uns gegeben, für mich und dich ganz persönlich. Paulus hat vor seiner Hinrichtung geschrieben im 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Kämpfen, laufen, Ausdauer, vollenden, bewahren, das sind biblische Themen. Nicht nur ein guter Start, sondern ein starkes Ende, starkes Finish. Das ist ein Riesenthema in der Bibel. Also wir können es wieder persönlich machen. Wie ist dein Dauerlauf für Jesus gerade? Wie sieht es mit deinem Glaubensleben aus? Bist du noch im Rennen? Bist du so stark oder stärker als wie zum Beginn oder hast du stark nachgelassen? Gott ruft uns da zurück zur ersten Liebe, zur ersten Treue. Also die Hauptaussage in diesem Abschnitt hier ist, in diesen verrückten, schweren Zeiten, mit all diesen Unruhen, mit all diesen Bedrängnissen, mit all diesen Verfolgungen, Jesus sagt, erstens, lasst euch nicht verführen. Zweitens, erschreckt nicht, lasst euch nicht beunruhigen. Drittens, bleibt treu bis zum Ende eures Lebens, egal was. Viertens, konzentriert euch darauf, meine Zeugen zu sein. Predigt das Evangelium. Und fünftens, seid bereit, wenn nötig, den Preis dafür zu bezahlen. Gerade im Hinblick darauf, dass Gericht kommt. Und diese Perspektive gilt auch für uns. Und jetzt sagt Jesus seinen vier Jüngern, dritter Punkt, was das Zeichen ist für das bevorstehende Gericht gegen Jerusalem und den Tempel. Wir lesen weiter im Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Also es hat Dringlichkeit. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden, kein Mensch gerettet werden. Das ist hier das typische Stilmittel der Übertreibung. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Die Belagerung Jerusalems und die Zerstörung Jerusalems, das war der Holocaust des ersten Jahrhunderts. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet darüber in seinem jüdischen Krieg. Er berichtet, allein in Jerusalem sind um die 1 Million Menschen umgekommen. Viele davon durch den Bürgerkrieg, der in Jerusalem selbst geherrscht hat. Und 97.000, schreibt er, sind gefangen genommen worden von den Römern. Viele sind gekreuzigt worden. Er beschreibt diesen furchtbaren Zustand in der Stadt während der Belagerung. Kannibalismus und jüdische Parteiungen, die sich da selbst gegenseitig niedergemetzelt haben und misshandelt haben und tyrannisiert haben. Also eine furchtbare, furchtbare Zeit. Das Zeichen ist in Vers 14, sagt Jesus, das Gräuel oder der Gräuel der Verwüstung oder der Gräuel der Verwüstung bringt. Das ist eine Phrase aus dem Buch Daniel. In Daniel Kapitel 9, da scheint sich der Prophet auf 70 nach Christus zu beziehen. Da spricht er über die Zeit nach Jesus sterben für uns. Und er sagt, das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Auf den Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster. Interessant ist, Lukas übersetzt die Parallelstelle, also auch in der Ölbergrede von Jesus, den jüdischen Slang für die Griechen, und sagt, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, Lukas 21, Vers 20, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und so weiter. Also Gräuel der Verwüstung ist die Zeit, wo Jerusalem durch Heerscharen umgeben ist. In der Zeit wird es geschehen. Daniel 11 und 12 verwendet diese Phrase. Und da prophezeit der Prophet den syrischen General Antiochus Epiphanes, der in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament den Tempel entweiht hat. Der hat eine Zeusstatue aufstellen lassen und hat im Tempel Schweine opfern lassen auf dem Altar. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass Götzenbilder oft als Gräuel bezeichnet werden. Und das ist wahrscheinlich ein Bild für das Ereignis, was Jesus auch hier beschreibt. Meiner Meinung nach können wir nicht sicher sagen, was dieses Gräuel ist. Manche haben gesagt, manche Ausleger, dass es die römischen Armeen sind mit ihren heidnischen Standarten im Tempel. Andere meinen, dass das Gemetzel der Zeloten kurz vor der Belagerung im Tempel dieses Ereignis war, wo sie die Priester ermordet haben und sie haben so den Tempel entweiht. Wir wissen es letztendlich nicht. Was wir wissen, ist, dass die Christen es damals erkannt haben. Weil Josephus beschreibt uns, dass die geflohen sind über den Jordan in die Stadt Pella, das liegt im heutigen Jordanien. Es gab eine Pause in der Belagerung. Wie gesagt, es gab ja Bürgerkrieg in Rom, der Kaiser ist gestorben und dann haben sich die bekriegt um die Nachfolge. Und der General Vespasian, der ursprünglich die Belagerung Jerusalems geleitet hat, der ist zurück nach Rom, um sich die Kaiserkrone zu sichern. Und danach hat der Tiberius, das war sein Sohn, die Belagerung vollendet. Also es gab eine Pause in der Belagerung und die Christen haben offensichtlich diese Pause benutzt, um zu entkommen, um zu fliehen. Auf jeden Fall ist uns überliefert aus außerbiblischen Quellen, dass sich kein Christ mehr in der Stadt befunden hat, als die Stadt zerstört wurde. Wir lesen weiter in Vers 21. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Also eine neuerliche Warnung vor falschen Christusen, falschen Propheten. Verführung auch durch Zeichen und Wunder. Nur wenn jemand Zeichen und Wunder tut, heißt es nicht, dass er von Gott ist. Das ist nicht der Maßstab. Was ist der Maßstab? Gottes Wort ist der Maßstab. Ein Freund von mir hat immer gesagt, if you can read it, heed it, if you can't read it, you don't need it. Also wenn du es lesen kannst, dann halt dich dran. Wenn du es nicht lesen kannst in der Schrift, dann brauchst du das auch nicht. Das ist ein guter Maßstab. Vers 23, ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorhergesagt. Seht zu, passt auf. Also diese Info des nahenden Gerichts, das sollte eine Auswirkung haben auf ihr Leben. Und das sollte es auch bei uns so sein. Oder wir wissen, dass Jesus wiederkommt, dass er richten wird. Und stellt euch vor, ihr hättet damals gelebt. Und ihr hättet diese Worte von Jesus gehört und ihr hättet gewusst, dass Gott diese Stadt richten wird, dass Gott diese Stadt zerstören wird, dass diese furchtbare Drangsal kommen wird, wenige Überlebende. Wie wärst du den Menschen begegnet? Deinen Mitmenschen, deinen Familienmitgliedern, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen? Hättest du den Mund aufgemacht? Hättest du erzählt? Hättest du sie gewarnt? Wie ist es mit uns? Jesus wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Das bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Himmel und Hölle sind Realitäten. Das wird kommen. Glaubst du das? Und was machst du damit? Wie reagieren wir darauf? Wir sind verantwortlich für die Menschen um uns herum. Werden wir sie wachrütteln? Werden wir ihnen die gute Botschaft von Jesus bringen, dass sie dem Gericht entkommen können? Lasst euch versöhnen mit Gott. Du kannst entkommen. Jesus hat es für dich getragen, Gottes Gericht. Aber das könnte Nachteile für mich haben, wenn ich den Mund auftue. Oh, es sind schwere Zeiten, ich muss mich um mich selbst kümmern. Muss so leben, hat Tertullian gesagt. Jesus hat gesagt, es ist nicht die Zeit, selbstsüchtig zu sein. Jesus hat gesagt, seht zu, hart aus, seid meine Zeugen, predigt das Evangelium. Das ist unser Auftrag in dieser Zeit. Vers 24. Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie, das heißt die Juden, den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Wenn wir das mit unseren westlichen, naturwissenschaftlich geprägten Ohren lesen, dann klingt das nach kosmologischen Phänomenen, nach Weltuntergang, nach Wiederkunft Jesu und viele lehren das. Und wenn wir das so verstehen, dann müssen wir sagen, das ist noch nicht passiert. Ja, dann liegt das ganz klar in der Zukunft. Dann geht es hier um die Wiederkunft. Und das wäre auch das Argument von den Auslegern, die es so interpretieren. Aber je mehr ich persönlich das das Alte Testament lese und vertraut werde mit der Sprache der Propheten, desto mehr glaube ich persönlich, dass diese Verse auch noch hier von der Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus sprechen. Nicht von der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit, sondern von seinem Kommen im Gericht gegen diese Generation, die ihn als Messias abgelehnt hat, ja, so wie er es verheißen hat in Lukas 11, in Matthäus 23, dass das Blut, das von Grundlegung der Welt an vergossen wurde, von diesem Geschlecht, von dieser Generation gefordert werde. Und sie haben in Matthäus 27 zu Pilatus gesagt, sein Blut komme über uns, an unsere Kinder. Ich finde nämlich dieselbe apokalyptische Sprache bei den alttestamentlichen Propheten, wenn sie über den Fall von Städten und von Nationen sprechen. Himmelsgestirne sind oft symbolisch für Herrscher und Mächte im Alten Testament, die sich so ja, mächtig verhalten, die so scheinen wie die Sonne und der Mond. Zum Beispiel Jesaja 13, da haben wir einen Ausspruch über Babel, geht es um eine historische Prophetie über die Eroberung Babels durch die Meder und Perser. Die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Darum werde ich den Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben und von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn, der Herrscharen und am Tage seiner Zornglut. Also recht ähnliche Sprache, sehr ausdrucksvolle, poetische, orientalische Bildsprache haben wir. Und wir sehen ähnliche Aussagen in den historischen Prophetien bei den Propheten Jeremia, Hesekiel, Joel, über den Fall von großen und mächtigen Nationen und Herrschern, über große politische Umwälzungen. Es wird oft so beschrieben, dass die Sterne vergehen, dass der Himmel aufgerollt wird wie eine Papyrusrolle, aber es sind historische Prophetien. Und ich persönlich glaube, es ist auch hier so. Mitten im jüdischen Krieg mit den Römern hat der Kaiser Nero Selbstmord begangen und dann haben vier Kaiser gestritten, Bürgerkrieg in Rom, vier Kaiser hintereinander in recht kurzer Abfolge und dann am Ende wurde Jerusalem und der Tempel, das alttestamentliche Opfersystem zerstört. Das Ende des Alten Testaments, das Ende der jüdischen Nation, da ist eine Welt aus der Ordnung geraten für die Jünger. Ein religiöser und ein politischer Kosmos ist da zusammengebrochen. Und ich glaube, das beschreibt Jesus mit diesen Worten. Auch das Kommen auf den Wolken ist ein vertrautes Bild für Gericht im Alten Testament. In Psalm 104, Vers 3, da heißt es, Gott macht Wolken zu seinem Wagen. Also dieses Bild, dass die Wolken der Streitwagen Gottes ist, wenn er im Gericht kommt, wenn er Nationen im Gericht gegen eine andere Nation führt. Zum Beispiel Jesaja Kapitel 19. Also diese Sprache hier seht, Jesaja 19, Vers 1. Der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Und in Markus 14 werden wir sehen, dass Jesus bei seinem Verhör zu den hohen Priestern und dem hohen Rat der Juden sagt, ich bin der Messias, mit anderen Worten, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Er sagt ihr, er kündigt ihnen Gottes Gericht an, was so circa 40 Jahre danach gekommen ist, biblisch eine Generation. Also zumindest die Jungen von denen haben das erlebt. Und die Römer waren das Werkzeug Gottes zum Gericht über die rebellischen Juden, wie die Babylonier auch schon 650 Jahre zuvor. Nicht das erste Mal, dass Gott sein Volk richtet. Und es ist auch interessant, dass der jüdische Geschichtsschreiber Josephus über sehr seltsame Ereignisse berichtet vor und während der Belagerung Jerusalems durch die Römer. Also er schreibt hier von Streitwagen, die er im Himmel gesehen hat, und einen Stern in Form eines Schwertes über Jerusalem. Der war ein Augenzeuge von der Belagerung, der berichtet davon im jüdischen Krieg, in den Büchern 4 bis 6 von der Belagerung. Vers 28, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Das können wir in der Natur beobachten. Der Winter ist vorbei, der Frühling kommt, Bäume treiben aus. Lukas sagt, seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume, also verwendet hier ein Bild aus der Natur. Und so sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, Gräuel der Verwüstung, Jerusalem von Armeen umzingelt, erkennen, dass es nahe vor der Tür steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das wird ganz sicher geschehen. Vers 32, jetzt haben wir hier einen interessanten Kontrast. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Hier haben wir einen Kontrast. Ich persönlich glaube, ab hier beginnt Jesus über seine Wiederkunft zu sprechen. Und die Anwendung ist im Vers 33, müssen wir ein bisschen schnell machen. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob des Abends oder des Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens. Also im Kontrast zum vorherigen Abschnitt, wo er gesagt hat, er kennt das Zeichen, wann es sein wird, damit ihr fliehen könnt, sagt er hier, ihr wisst nicht, wann die Zeit ist, ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Wir müssen alle Zeit bereit sein. Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Und dann kommt das Gericht mit ihm für uns. Vers 36, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich euch aber sage, sage ich allen. Wacht. Hier wird sehr persönlich. Hier geht es nicht mehr um das Gericht über irgendwem anderen, sondern es geht um uns. Die Jünger und wir sind die Verwalter von Gottes Reich. Wir sind die Wächter für unsere Generation. Und wir wollen nicht geistlich schlafen, sondern wir wollen wachsam sein. Letzte Frage für heute. Was bedeutet es, wachsam zu sein? Bedeutet es, auf irgendeinem Berg zu sitzen und in den Himmel zu schauen und zu warten, ob Jesus wiederkommt? Nee. Das heißt, dass wir als treue Verwalter leben, mit einem Blick auf die Ewigkeit, mit einer ewigen Perspektive. Dass wir nicht müde werden im Gutes tun, dass wir nicht müde werden, Jesus zu bezeugen, das Evangelium zu verkünden. Jesus wird wiederkommen und richten, die Lebenden und die Toten. Und wir wissen, dass die, die sich ihm anvertraut haben, dass er die belohnen wird. Jesus sagt, für jedes Glas Wasser, was wir irgendjemandem gegeben haben, im Namen Jesu, das ist überhaupt nicht schwer. Und wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen, in seiner Herrlichkeit, ewiges Heil. Aber Jesus sagt auf der anderen Seite, die, die ihn ablehnen, die ihm gleichgültig bleiben, ihm gegenüber, die wird er richten. Und die werden ewig getrennt sein von ihm und seiner Herrlichkeit. Und deswegen sagt Jesus uns, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das ist die Priorität. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und auch wenn es zwischendrin mal so richtig schwer wird, auf dem Weg zu ihm, für uns gilt dieselbe Einstellung, die die Jünger haben mussten im ersten Jahrhundert. Wiederholen wir nochmal kurz. Lasst euch nicht verführen, hat Jesus gesagt. Zweitens, lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch nicht beunruhigen. Drittens, bleibt treu bis zum Ende, egal was. Viertens, konzentriert euch darauf, seine Zeugen zu sein. Fünftens, seid bereit, den Preis dafür zu bezahlen, wenn nötig. Und ich füge noch als sechsten Punkt hinzu, ihr seid nicht allein. In Matthäus 28 hat Jesus seinen Jüngern und uns das verheißen. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lieber Herr, dafür sind wir so dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du mit uns bist, dass wir wissen dürfen, dass du für uns bist, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist, wenn wir hier für dich leben. Vater, füll uns mit Mut, mit Freimut, nimm uns alle Menschenfurcht, schenk uns Leidenschaft und Begeisterung für dich, schenk uns klare Prioritäten, dass wir jeden Tag im Blick auf die Ewigkeit leben. Herr, dass wir jederzeit bereit sind für dein Kommen. Wir freuen uns darauf, Herr, wenn du wiederkommst und alles richtest und alles richtig und alles fair machst. Und Herr, wir wünschen uns, dass wir so viele Menschen mitnehmen können in den Himmel zu dir, wie nur möglich. So füll uns mit deinem Geist, Herr. Stärke uns. Begleite uns, Herr. Segne uns, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.